Ihr Lieben, wenn ihr im Moment in den Gottesdienst bei Greifbar kommt oder wenn ihr so eine Predigt im Predigtpodcast nachhört, dann gibt es ein Versprechen. Ihr dürft gewiss sein, das Thema dieser Predigt hat in irgendeiner Art und Weise mit Fußball zu tun. Nein, mit Gottes Gegenwart. Diesmal auch tatsächlich gar nicht mit Fußball. Nein, mit Gottes Gegenwart. Das ist das Thema, was ich in unterschiedlichen Facetten und Dimensionen durch die ganzen Predigten seit Jahresanfang schon zieht und ich habe keine Ahnung, wann es zu Ende sein wird. Wenn ihr letzten Sonntag die Predigt gehört habt, da ging es um Tempel der Gegenwart Gottes. Und wir sind so ein bisschen wild durch die ganze Bibel einmal durchgeritten und haben Tempel der Gegenwart Gottes uns angeschaut. Angefangen mit einem sehr portablen Tempel, mit dem Zelt der Begegnung. Das hatte das Volk Israel in der Wüste gehabt. Dann der Tempel in Jerusalem. Und dann Jesus. Jesus vergleicht sich selbst mit dem Tempel. Jesus als Tempel der Gegenwart Gottes. Und dann der letzte, vierte Schritt waren wir. Du und ich. Als Tempel der Gegenwart Gottes, als Tempel des Heiligen Geistes. Es gibt drei Stellen, wo Paulus dich und mich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, als Tempel bezeichnet. Und ich lese diese drei Verse einmal vor. 1. Korinther 3, das könnt ihr gerne schon aufschlagen, den gucken wir uns näher an. 1. Korinther 3, Vers 16 heißt es: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und dann drei Kapitel weiter, in Kapitel 6, da heißt es dann in Vers 19: Oder wisst ihr nicht, habt ihr vor drei Kapiteln noch nicht gelesen, wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und die Korinther haben das scheinbar echt gebraucht. Im zweiten Brief des Apostel Paulus an die Korinther, da schreibt er das nochmal. 2. Korinther 6, Vers 16, da schreibt Paulus: Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit den Götzen? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott sagt: Ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen leben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Drei Stellen, wo Paulus den Korinthern und damit uns sagt: Ihr seid, euer Körper ist Tempel des Heiligen Geistes. Und heute und noch in zwei weiteren Predigten werden wir uns genau diese drei Bibelstellen im Zusammenhang, im Kontext ein bisschen näher anschauen. Heute, ich habe es schon angedeutet, gucken wir in 1. Korinther 3 etwas mehr hinein. Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther und er weiß, dass es in der Gemeinde einiges an Spannungen und Konflikten gibt. Unter anderem streiten die Korinther darüber, wer der bessere geistliche Lehrer ist. Und es gibt einige, die sagen: Also wir kommen ja voll nach Paulus. Wir sind von Paulus geistlich geprägt. Wir sind Team Paulus. Und dann gibt es andere, die sind Team Apollos. Das war einfach ein anderer geistlicher Lehrer, der nach Paulus nach Korinth kam und die auch geprägt hat. Also Team Paulus, Team Apollos, vielleicht noch ein paar andere Teams. Und dagegen schreibt Paulus. Wir lesen ab Vers 5, also 1. Korinther 3, Vers 5. Und Paulus schreibt jetzt: Wer ist denn Paulus? Und wer Apollos? Sie sind nur Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder wird den seiner Arbeit entsprechenden Lohn empfangen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Erstmal so weit, also bis Vers 9. Paulus erzählt also: Hey, ihr Korinther, ich bin zu euch gekommen und ich hab gepflanzt. Er vergleicht die Gemeinde, er vergleicht die Einzelnen mit einem Ackerboden. Ihr seid Gottes Acker, Gottes Ackerfeld. Ich bin gekommen und ich habe gepflanzt. Ich habe geistlich gepflanzt, Glauben gepflanzt. Und da kam ein anderer, der Apollos, und der hat begossen. Beide haben von Jesus erzählt. Beide haben sie geistlich zugerüstet, geistlich gelehrt. Und es geht nicht um sie. Sie sind Gottes Mitarbeiter. Aber es geht um Gott. Sie sind nur seine Diener. Gott ist der, der Gedeihen gibt. Gott ist der, der dafür gesorgt hat, dass der Glaube aufgegangen ist. Das bringt Paulus hier mit diesem Ackervergleich zum Ausdruck. Ja, es gibt da Leute, die machen so Gärtnerarbeit in unterschiedlichen Phasen. Das sind nur die Gärtner. Gott ist es. Gott ist es, der das Gedeihen gibt. Er ist derjenige, der das geistliche Wachstum in eurem Leben gegeben hat. Und ich möchte euch einladen, kurz zu überlegen, wer hat in eurem Leben euch geistlich geprägt? Das werden hoffentlich verschiedene Menschen gewesen sein. Und auch hier bei Greifbar haben wir verschiedene geistliche Lehrer und Lehrerinnen gehabt im Laufe dieser über 20 Jahre Greifbar-Geschichte. Und bis heute in unserem Predigt-Podcast findet man ganz, ganz viele Predigerinnen und Prediger. Aber nicht nur bei Greifbar, nicht nur in Gemeinde. Wer hat dich geistlich geprägt? Durch Gespräche, vielleicht Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter, Mentorinnen, Coaches. Vielleicht warst du auf Konferenzen, hast Bücher gelesen. Wer hat dich geistlich geprägt? Wer ist dein Paulus? Wer ist dein Apollos? Oder wie auch immer sie heißen. Paulus lädt uns hier ein, geistliche Lehrer nicht gegeneinander auszuspielen. Und ich würde damit auch sagen, geistliche Prägung, die wir mitbringen, nicht gegeneinander auszuspielen. Nicht zu sagen, ich bin Team so und so und ich bin aber Team so und so. Es geht gar nicht um die geistlichen Lehrer. Und wenn ich heute predige, dann guckt ihr mich zwar gerade alle so freundlich an, einige von euch zumindest, aber es geht nicht um mich. Es geht um das, was ich euch sage und eigentlich noch nicht mal darum, sondern es geht eigentlich darum, was Gott durch das, was ich sage, euch sagt. Und was Gott durch das, was ich tue, an euch tut. Denn es ist Gott, der das Gedeihen, der das Wachstum bringt. Es gibt Gottes Mitarbeiter und ihr oder auch wir alle, ich gehöre da auch zu, wir sind Gottes Ackerfeld oder Gottes Bau. Aber Gott gibt das Gedeihen, Gott gibt das Wachstum. Lass uns ab Vers 9 dann nochmal weiterlesen. Bisher hat Paulus über das Ackerfeld vor allem, über diesen Vergleich geredet und jetzt bringt er diesen Bau, ein Gebäude, diesen Vergleich. Der wird uns dann auch zum Tempel führen. Wir als Tempel des Heiligen Geistes. Also Paulus sagt, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ihr hört wieder Paulus und Apollos. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stoppeln baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil es im Feuer offenbar wird. Und von welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer zeigen. Wird jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben, dann wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, dann wird er Schaden erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Paulus wechselt in die Baumetaphorik, Hausbau oder nachher Tempelbau. Und er sagt, ja, ich bin zu euch gekommen und ich habe den Grund gelegt und darauf hat jemand anders gebaut. Also wahrscheinlich wieder in dem Fall, Paulus hat den Grund gelegt, Apollos hat darauf gebaut. Er sagt, er ist ein weiser Baumeister. Und er sagt, diesen Grund, den er den Korinthern gebracht hat, dieser Grund ist nichts anderes und niemand anderes als Jesus Christus. Das Evangelium von Jesus, das ist die Grundlage. Und das ist die Grundlage für alles geistliche Wachstum, was wir haben können. Für wirklich geistliches Wachstum, Wachstum hin zum Vater durch das Wirken des Heiligen Geistes, ist auf Grundlage von Jesus Christus und auf keiner anderen Grundlage. Und ein vernünftig gebautes Haus wird auch niemals über dieses Fundament irgendwie hinausreichen. Das Fundament ist unten, das ist die Basis. Ansonsten wäre es ein sehr, sehr schief gebautes Haus und würde irgendwann niederkrachen. Ich weiß nicht, in welchem Buch das war, aber so ein Buch mit so kurzen Andachten, geistlichen Impulsen, habe ich mal gelesen. Der Autor hat erzählt, dass er mal eine Hütte gebaut hat. Ich meine, irgendwo in den Bergen im Wald. So eine Wochenendhütte. Ich glaube, es waren Amerikaner. Die machen sowas. Und er hat gesagt, das war für ihn absolut frustrierend zu sehen, wie lange es gedauert hat, das Fundament zu legen. Also da richtig Erde rauszuholen, wo dann das Fundament reinkommt. Ich nehme an, wenn das so waldmäßig war, hat er viel mit Wurzeln zu kämpfen gehabt. Und er hat gesagt, es war so frustrierend, wie viele Wochenenden er gebraucht hat, nur um das Fundament dieser Wochenendhütte zu legen. Er meinte, das hat die Hälfte der Zeit hat es gedauert, dieses Fundament zu machen. Das, worauf du Bock hast, ist ja Wände hochziehen, so eine Tür einhängen, aber das Fundament nicht. Aber daran sieht man, wie wichtig das Fundament ist. Das Fundament im geistlichen Wachstum ist Jesus Christus und er allein. Das ist das Fundament. Ein anderes Fundament kann niemand legen. Also vielleicht schon, aber es hält halt nicht. Und auf diesem Fundament, auf dem Evangelium von Jesus Christus, auf, wenn ihr es so haben wollt, Kreuz und Auferstehung, Karfreitag und Ostersonntag, auf diesem Fundament wird dann aufgebaut. Das ist das geistliche Wachstum, geistliches Auferbauen. Und jetzt kommt hier ein Vergleich. Er unterscheidet nämlich Materialien zum Bau. Gold, Silber und Edelsteine auf der einen Seite und Holz, Heu und Stoppeln auf der anderen Seite. Und Jakob, wenn ich das richtig weiß, ihr baut mit Holz, Heu und Stoppeln Häuser. Das würde dem Paulus hier nicht so gefallen. Ihr macht das super, sind sehr empfehlenswerte Häuser, glaube ich. Aber in dem Vergleich, den er bringt, ist das nicht gut, weil es kommt nachher Feuer. Und Holz, Heu und Stoppeln sind ganz gute Brennstoffe. Gold, Silber und Edelsteine brennen nicht so arg gut. Also das Bild, was Paulus hier bringt, ist, wir bauen auf dieser Grundlage, auf diesem Fundament Jesus Christus auf. Und es gibt Dinge, die haben Bestand vor, was ist das Feuer? Vor dem Gericht Gottes. Vor der Wahrheit Gottes, die ans Licht kommen wird. Es gibt Dinge, die haben Bestand in Ewigkeit. Und es gibt Dinge, die haben nicht Bestand. Es gibt dieses Bauen mit Gold, Silber und Edelsteinen, hat Bestand und, so toll Jakobs Häuser sind, Holz, Heu und Stoppeln haben hier geistlich keinen Bestand. Wer tut das? Also wer baut jetzt auf dieser Grundlage auf? Aus dem Zusammenhang, den wir jetzt bisher gehört haben, ist irgendwie klar, ja, geistliche Lehrer. Na, also Apollos zum Beispiel. Paulus weiterhin, der schreibt ja Briefe, der macht ja weiter Sachen. Also es gibt ein paulinisches Aufbauen, es gibt ein apollianisches Aufbauen. Ich weiß gar nicht, was das Wort gibt, wenn nicht, haben wir es erfunden. Es gibt noch von anderen Personen geistliches Aufbauen. So diese geistlichen Lehrerinnen und Lehrer, die bauen darauf auf. Aber nicht nur. Auch, aber nicht nur. Kommen wir erstmal zu den geistlichen Lehrern. Für mich als jemand, der Menschen geistlich prägt, sind das harte Worte. Das mit dem Feuer. Und das mit dem, was Bestand hat, das ist ja ganz schön, aber auch das, was vielleicht keinen Bestand hat und dieses, wie durch Feuer nur gerettet werden, das ist eine Mahnung, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das ist eine Mahnung, dass ich mich sonntags nicht hier hinstelle und sage, ja, worüber rede ich denn jetzt heute mal? Sondern, dass ich eine gute, geistliche, solide, theologisch vertretbare Predigtvorbereitung habe. Dass ich nicht leichtfertig Dinge dahersage, nicht leichtfertig irgendwas rausrede oder verspreche oder so. Das muss Fundament, auf dem Fundament Jesus Christus stehen und es muss Bestand haben. Das muss von Gott kommen, das muss wertvoll sein, das muss Gold, Silber, Edelsteine sein. Und viele meiner Gedanken sind, glaube ich, wirklich Heu, Holz, Stoppeln. Mehr von ihm, weniger von mir. In der Hoffnung und in dem Vertrauen darauf, dass er durch mich spricht und wirkt. Also es ist eine Mahnung. Und ich würde sagen, und ich vermute, dass mir auch Paulus, wenn ich ihn fragen würde, da recht gibt, es gibt ja nicht nur Sonne und solche. Es gibt ja nicht nur die Gold- und Platin-Prediger und dann die Stoppelprediger. So, es gibt ja ein Spektrum. Was ist dabei dein Job, wenn Menschen dich geistlich prägen? Was ist mein Job, wenn Menschen mich geistlich prägen? Unser Job, wenn wir geistlich geprägt werden, wenn wir eine Predigt hören wie die heute oder irgendeine andere, ist zu urteilen, zu prüfen, zu unterscheiden. Das ist übrigens ein urevangelisches Verständnis von dem, was im Gottesdienst passiert. Eine Person, heute ich, predigt das Wort Gottes, so die Erwartung an mich. Alle anderen, die Gemeinde, ihr oder wir alle, prüfen. Das evangelische Gottesdienstverständnis sagt, euer Job im Gottesdienst ist es, die Predigt zu beurteilen. Und zwar nicht einfach mit Daumen hoch, Daumen runter, oh, heute hat er aber ein Hemd angezogen, das ist aber toll, gefällt mir, letzte Woche hat er nur ein T-Shirt. Nicht im Sinne von, es war heute unterhaltsam, ich habe gelacht, als er über seinen Hemdenwitz gemacht hat, sondern geistlich. Und wie kannst du die Predigt geistlich beurteilen? Zum Beispiel mit einer Bibel. Deswegen ermutige ich euch im Moment immer wieder, bringt mal eine Bibel mit oder nehmt euch eine. Weil mit der Bibel, die ihr jetzt in der Hand habt, geöffnet an der Stelle über den Text, wo ich rede, könnt ihr schauen, was da steht. Und ob das, was ich euch erzähle, so halbwegs zu dem passt, was auch bei euch in der Bibel steht. Prüft das, was ihr an Predigten hört, an der Bibel als Wort Gottes. Prüft es daran, wie ihr Gott bisher kennt. An dem, was ihr von Gott bisher verstanden habt. Prüft es. Schluckt nicht alles runter, was ich euch sage oder was euch andere sagen. Und es geht ja nicht nur um Predigten. Ich bilde mir ehrlich gesagt nicht ein, dass meine Predigten, selbst wenn ich sie auf 40 Minuten mal hochziehe, einmal die Woche, dass das der größte geistliche Einflussfaktor in deinem Leben ist. Ich glaube, Podcasts, Praise and Worship Musik, vor allem wenn du irgendwie bei Spotify sowas immer wieder nebenher läufst, auch das, all das ist geistliche Prägung. Das vermittelt alles Theologie. Wenn du mit Leuten geistlich unterwegs bist, in einem Hauskreis, in einer Zweierschaft, wenn du eine Mentorin hast oder einen Coach, all das prägt. Ich glaube manchmal, dass manche Prediger aus Amerika von berühmten Gemeinden bei uns einflussreicher sind mit ihren Predigten als ich mit meinen. Dabei habe ich die noch nie eingeladen, hier eine Predigt zu halten. Also ihr versteht es, es gibt ganz viele geistliche Einflüsse und euer Job bei all dem ist es, zu prüfen, zu urteilen. Ihr seid nicht einfach Opfer des geistlichen Wachstums, was an euch passiert, ihr seid beteiligt. Da sind geistliche Lehrerinnen und Lehrer und euer Job ist es, zu prüfen. Das ist die Jahreslosung. Prüft alles und das Gute behaltet. Steht da vor allem für Prophetie? Genau dasselbe bei Prophetie. Prüfen. Prüft, beurteilt und entscheidet selbst. Ihr seid mündig. Und dann gibt es noch diese andere Facette. Also, wir haben diesen Vergleich hier. Es gibt geistliche Lehrer. Euer Job ist, sage ich euch, das zu prüfen. Aber ich glaube, dieses Daraufbauen, das sind nicht einfach nur geistliche Lehrer und ihr prüft und sagt, oh nee, hier, das sieht mir aber sehr nach Stoppeln aus, ich hätte lieber ein bisschen Edelstein. Das ist gut, macht das. Ihr seid noch viel aktiver. Vers 10, der letzte Satz da drin. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Jeder. Nicht nur Paulus und Apollos und wie die nächsten großen Lehrer in Korinth heißen. Jeder und jede. Du und ich, wir alle bauen da drauf, an unserem eigenen geistlichen Wachstumshaus und auch bei den Leuten, mit denen wir zu tun haben. Aber bleiben wir mal bei dir und bei deinem geistlichen Wachstumshaus. Du baust mit. Ich sage es mal ein bisschen provokant. Ich bin hier hauptamtlich aber greifbar und mein Job ist es von meiner Jobbeschreibung, euch geistlich zuzurüsten. Aber für dein geistliches Wachstum bist du mehr verantwortlich als ich. Auch wenn ich Geld dafür kriege. Es ist dein geistliches Wachstum. Du bist dafür mehr verantwortlich als ich. Wir alle bauen selbst an unserem geistlichen Wachstumshaus. Wir alle bauen mit Gold und Silber oder Edelstein und oder mit Holz und Heu und Stoppeln. Das ist einerseits das, was ich eben schon gesagt habe. Was nehme ich in mich auf? Also wen lasse ich mich prägen? Durch was lasse ich mich prägen? In welche Gemeinde gehe ich? Bei welchen Predigten höre ich wann nicht mehr zu vielleicht oder so? Welche Bücher lese ich? Welche Podcasts? Was für Musik höre ich? Was für Geistliche? Das prägt mich. Aber es geht noch darüber hinaus. Wir dürfen nicht so tun, als gäbe es irgendwie einen geistlichen Bereich, da fallen Predigten und christliche Podcasts und christliche Bücher rein. Und dann gibt es daneben irgendwie so einen säkularen Bereich, wo alles andere ist. Da ist mein Netflix-Abo da sind andere Podcasts, die ich mir höre. Und da ist meine politische Bildung und was mein Entertainment und sowas. Es ist nicht so, dass es diesen einen Bereich gibt und davon getrennt diesen anderen. All das, was ich eben hier drüben aufgezählt habe, wie ich mich mit Politik auseinandersetze, was mein Entertainment ist, was ich mir in meinem Netflix-Abo reinziehe, alle meine Spotify-Playlists, die nicht von einer Band aus Amerika kommen, die irgendwie über Jesus singt, all das prägt mich auch geistlich. Geistliche Prägung ist nicht ein Segment, ein Bereich neben vielen anderen, sondern das durchzieht alles. Mein ganzes Leben ist geistlich, auf die eine oder andere Weise, bewusst oder unbewusst. Das, womit ich meine Zeit verbringe, sind die Dinge, die ich aufbaue auf diesem Fundament, was gelegt ist, und es gibt kein anderes Jesus Christus. Das, wofür ich mein Geld ausgebe, sind diese Dinge, die ich auf diesem Fundament aufbaue. Und da sind Dinge bei, die sind richtig gut für mich, und es gibt Dinge bei, die sind nicht gut für mich. Und bitte versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, streich alles aus deinem Leben, was irgendwie das Label nicht christlich hat. Das wäre wieder diese Trennung. Dann würde ich sagen, es gibt diesen Bereich geistlich und es gibt einen Bereich ungeistlich, säkular, und wir sollten jetzt möglichst viel im Geistlichen leben und alles andere überhaupt nicht mehr. Und am besten schließen wir greifbar als Gemeinde und gründen irgendwie eine Lebensgemeinschaft oder ein Kloster, und wir müssen uns jetzt von der Welt sehr trennen. Und hey, schade fürs Ostseeviertel, schade für greifbar und für die ganze Welt, aber wir müssen uns echt ein bisschen vor euch beschützen. Wir suchen nur noch Gottes Gegenwart hier für uns. Das wäre ein Riesenmissverständnis. Das sage ich nicht. Alles prägt uns geistlich. Und wir sind dazu aufgerufen, in der Welt zu sein, aber nicht von dieser Welt zu sein. Wir sind dazu aufgerufen, Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Wir sollen in der Welt sein. Aber wir müssen aufpassen, was uns prägt. Und wir dürfen selbstkritisch, das ist gerade eines meiner Lieblingsbeispiele, auf unser Handykonsum, Handyverhalten schauen, auf unsere Bildschirmzeiten. Alle unsere Handys zeigen das ja an, irgendwo in Einstellungen. Bei meinem Handy heißt es Digital Wellbeing. Klingt sehr schön, also digitales Wohlbefinden. Und das zeigt mir an, wie viel Zeit ich auf welchen Apps hatte. Und das kann ich mir angucken, kann mich fragen, hey, ist das die geistliche Prägung, die mir gut tut? Und ein Teil der Antwort wird sagen, ja, das tut mir gut, ja, das war super. Und bei einigen wird es heißen, ja, das war vielleicht ein bisschen viel. Das Lustige bei sowas wie unserem Handyverhalten oder bei Netflix, so ich suchte mal eine Folge, das Lustige ist ja, dass wir dazu neigen, ein Verhalten, also Dinge zu tun, die wir selbst gar nicht wollen. Also wir wollen ja, also viele von uns wollen ja nicht so viel diese eine Serie gucken, wie sie es tun. Sondern das passiert ja irgendwie. Also allein dieses Wort, ich suchte diese Serie, drückt ja schon ganz viel aus. Also nur gemessen an dem, wo wir selbst, weil du bist verantwortlich für dein geistliches Wachstum, wo wir selbst sagen, hey, ich möchte eigentlich weniger das tun und weniger das und mehr davon und mehr hiervon. Nur daran gemessen, glaube ich, haben wir Wachstumsbereiche, haben wir Möglichkeiten. Möglichkeiten, Dinge zu verbessern. Möglichkeiten, mehr Gold, Silber und Edelsteine auf das Fundament unseres Lebens, unseres geistlichen Lebens und damit unseres Lebens für die Ewigkeit aufzubauen und weniger Holz, Heu und Stoppeln. Warum? Oder wozu? Meine Predigt heute kann in viele Richtungen sehr missverstanden werden. Ein neues Missverständnis wäre, wenn du mit dieser Predigt jetzt in die nächste Woche gehst und sagst, oh Mann, jetzt habe ich echt ein schlechtes Gewissen. Der hat das Wort Netflix echt so oft benutzt, dass ich muss jetzt sofort mein Abo kündigen. Und mein Handy sollte ich auch besser gleich wegwerfen. Und ich sollte nur noch beten und fasten und Bibel lesen und Gottes Gegenwart suchen. Das sagt er ja auch schon seit Wochen. Oh, ich habe echt ein schlechtes Gewissen. Ich muss das jetzt echt mehr machen. Hoffentlich scheitere ich nicht. Mit anderen Worten, meine Predigt wäre fatal, wenn sie die Wirkung auf dich hätte, Druck auszuüben. Und ein Du musst mehr davon, du musst mehr davon. Du darfst nicht mehr das. Du musst und du darfst nicht. Das wäre fatal. Was will ich stattdessen sagen? Und damit kommen wir zu den letzten zwei Versen. Und damit kommen wir zu dieser Metaphorik, dass wir der Tempel Gottes sind. Vers 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Das gibt die Stoßrichtung des ganzen Abschnittes und auch dieser Predigt vor. Kein du musst und du darfst nicht, sondern was hier drin steht ist, du bist es wert. Du bist es wert. Du bist es wert, dass auf dem Fundament deines Lebens, auf Jesus Christus, Gold und Edelsteine und Silber aufgebaut werden. Du bist es wert, dass da kein Holz und Heu und Stoppeln sind. Du bist es wert, dass dein geistliches Wachstum Dinge beinhaltet, die tragen, die dein Leben tragen. Du bist es wert, dass in deinem geistlichen Wachstum Dinge vorkommen, die dich von Lügen, die du glaubst, hin in die Wahrheit führen. Die dich aus Unvergebenheit in die Vergebenheit führen, die dich aus Schuld und Scham herausholen in die Vergebung Gottes hinein, die dich geistlich, charakterlich wachsen lassen, die Frucht des Heiligen Geistes, die wir in Galater 5 sehen, in dir zum Vorschein bringen. Du bist es wert, dass du befreit wirst aus all den Gefängnissen deines Lebens. Du bist es wert. Warum? Weil Gott sagt, du bist mein Tempel. Du bist ein Tempel meiner Gegenwart. Und du bist heilig. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Was heißt heilig? Heilig heißt nicht scheinheilig. Heilig heißt nicht, der macht keine Fehler mehr. Der ist jetzt vollkommen. Heilig heißt ausgesondert. Wenn Oma das besondere Geschirr rausholt, was sie nur ein paar Mal im Jahr zum Festtag rausholt, dass sie heilig ist, dann holt sie das heraus, was ausgesondert ist, was ausgewählt ist für einen ganz besonderen Gebrauch. Wenn Gott uns sagt, dass wir heilig sind, dann sagt er uns, er hat uns ausgewählt. Wofür? Um seine Kinder zu sein. Um mit ihm zu leben, um Beziehungen mit ihm zu haben. Er hat uns ausgewählt, dass wir mit unserem ganzen Leben von ihm geliebt sind, von ihm geformt werden und von ihm gebraucht werden, gesandt werden. Dass wir in Beziehung stehen mit unserem ganzen Leben. Und nochmal, das heißt nicht, dass wir ein Kloster gründen müssen. Das ist der Weg für einige Menschen. Für die allermeisten Menschen, die von Gott berufen sind, ist das nicht der Weg. Kein du musst, kein du darfst nicht, sondern ein du bist es wert. Du bist ein Tempel der Gegenwart Gottes, Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist lebt in dir. Das ist übrigens eine sehr, sehr gute Nachricht, wenn dein Job es ist, geistliche Impulse zu prüfen. Weil der Heilige Geist ist ein Fachmann da drin. Und er lebt in dir. Du musst nicht mich oder jemand anders fragen, um geistliche Eindrücke zu prüfen, um Predigten zu prüfen. Wäre auch ein bisschen ironisch, wenn du nach meiner Predigt mich fragst, wie die Predigt war. Du darfst auch andere Leute fragen, hey, sag mal, was denkst du eigentlich dazu? Ich lese hier gerade ein Buch was und das ist völlig neu. Was denkst du denn? Mach das. Aber vor allem, hab Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist in dir der Experte für diese Fragen ist. Denn vom Heiligen Geist heißt es, er ist der Geist des Vaters und er ist der Geist von Jesus Christus. Von ihm heißt es, dass er uns lehren wird, alles, was wir wissen müssen. Er wird uns in die Wahrheit führen. Er wird uns an alles erinnern, was Jesus getan hat. Das Fundament, über das wir nicht hinauswachsen werden. Der Heilige Geist lebt in uns. Wir sind Tempel der Gegenwart Gottes, Tempel seines Geistes, heilig im Sinne von ausgesondert für ihn. Und deshalb, weil wir das sind, weil Gott uns so wert erachtet, weil Gott uns auserwählt hat, ausgesucht hat, deshalb dürfen wir überhaupt geistlich wachsen, als Ackerfeld und als Bau Gottes. Und deshalb dürfen wir uns diese Fragen stellen, was in meinem Leben sind gute Einflüsse für mein geistliches Wachstum und was nicht. Und gibt es etwas, was ich verändern möchte, eine Stellschraube, mehr von dem einen oder mehr von dem anderen. Nicht, weil du musst oder nicht darfst. Nicht, weil Netflix vom Teufel wäre. Nicht, weil wir ein Kloster gründen sollten, sondern weil wir es wert sind, als Tempel der Gegenwart Gottes. Amen und viel Spaß beim Prüfen.